With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up, you get early payout on parlays too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter Podcast der letzten Folge im Jahr 2025. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Yannick und ein Hallo nach da draußen.
Ja, wir wollen zurückblicken aufs Jahr 2025, jetzt nicht in Monaten, konkreten Ereignissen, sondern ich glaube, wir haben das schon mal gemacht, ich weiß gar nicht, ob es mit Carsten war oder mit dir, dass wir einfach ein paar Fragen mitgebracht haben. Ein paar Hot Takes auch für die Zukunft, ein paar Rückblicke auf Hot Takes, die dann eher Cold Takes waren von uns vielleicht auch. Mal schauen, was so bei herauskommt. Und ja, vielleicht müssen wir aber trotzdem, bevor wir uns so übergeordnet im Jahr und dem widmen, was kommt, der Aktualität widmen.
Ja, ich glaube, du kannst mich und die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch ein paar freie Tage hatten, erstmal abholen. Ich hab's
immer abgeschaltet etwa die letzten Tage.
Ein bisschen. Man war ja quasi gezwungen zwischen Familienessen und Kuchen und vielleicht dem ein oder anderen Kaltgetränk. Trotzdem habe ich ein bisschen was wahrgenommen. Und zwar, Oscar Fraulo steht vor einem Wechsel nach England und, um das auch vorwegzunehmen, Thomas Tschwanscherer vor der Rückkehr nach Gladbach. Du hast dich am Wochenende, glaube ich, mit beidem intensiver beschäftigt.
Ja, man könnte jetzt sagen, bei Oscar Fraulo bahnt sich der erste Wechsel des Winters an. Wenn man so ganz genau nimmt, ist es ja irgendwie auch ein Wechsel bei Thomas Tschwanscherer, der nämlich zurückkehrt, vorzeitig, frühzeitig aus der Türkei. Es hatte sich so ein wenig angebahnt. Er hat einfach kein Geld bekommen bei Antalya und dementsprechend Konsequenzen gezogen, was ihm rechtlich auch zusteht. Wenn es keine Kohle gibt, dann kann man kündigen. Sonst natürlich eher schwierig im Profifußball. Das ist in der normalen Berufswelt anders. Aber ja, das hat er getan. Das hat Borussia auch bestätigt. Und damit kommt es zum Kuriosum, dass Tschwanscherer bei Borussia wieder auf der Matte steht, in Antalya die Koffer gepackt hat, aber eigentlich direkt wieder die Koffer für Antalya packen muss, denn dort fliegt Borussia ja am 2. Januar hin von Düsseldorf ins Kurztrainingslager. Dann geht's natürlich weiter mit dem Bus nach Belek, wo das Hotel ist, der Borussen und der Trainingsplatz. Aber ja, aus Antalya nach Antalya sozusagen. Und wie es dann weitergeht, weiß man nicht so richtig. Man darf natürlich annehmen, dass die Chancen relativ gering sind, dass er den Durchbruch bei Borussia nochmal schafft. Aber das ist ja so ein bisschen das, worüber wir gleich sprechen werden. Man liegt ja auch mal falsch und wird überrascht. Weiß nicht, was glaubst du? Könnte das der Fall sein bei Tschwanscherer, dass er uns positiv überrascht noch?
Also positiv würde er uns ja wahrscheinlich schon ab dem Moment überraschen, wenn er erstens bei Borussia bleibt und dann zweitens im Januar das Szenario eintritt, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt. Halte ich auch jetzt für recht unwahrscheinlich. Also wir haben ja über Thomas Tschwanscherer immer mal wieder gesprochen, dann war aber jetzt ja der Tenor in den vergangenen Monaten eigentlich stets der gleiche. Ja, so richtig läuft es halt nicht. Nur nochmal für euch, ich habe es mir gerade nochmal geöffnet. Er hat jetzt in Antalya 13 Spiele gemacht, 2 Tore geschossen, 1 in der Liga, 1 im Pokal und war dann eben in 3 der letzten 4 Spiele nicht im Kader und mittlerweile wissen wir auch warum.
Und abgesehen davon, in dem Fall kann er jetzt nichts dafür, wenn er kein Geld bekommt, ist es natürlich nicht nur so, dass er sportlich bei Borussia Probleme hatte, sondern auch, ich sag mal, atmosphärisch. Das war ja dann auch eine Art Flucht in die Türkei, diese Leihe. Und ja, wenn es nicht hinhaut bei Borussia, muss es ja mit einer anderen Leihe hinhauen, weil verkaufen kann man ihn immer noch nicht. Der Verlust wäre riesig. Und es war so ein bisschen die Hoffnung auch, dass man den zumindest etwas mindern kann durch eine erfolgreiche Leihe. Naja, aber das ist wie bei so vielen Spielern, wir haben das auch in den letzten Folgen schon besprochen, wenn die Gehälter entsprechend sind, jetzt ist es sicherlich nicht so, dass Chancara horrend verdient bei Borussia, aber eben so viel, dass man jetzt auch nicht einfach sagen kann, ja, dann verleiht ihn doch nach Tschechien in seine Heimat, da wird ihn schon irgendwer nehmen, sicherlich gerne, aber nicht ohne, dass Borussia draufzahlen müsste. Von daher spannend, also unverhofft spannend, darauf zu blicken, eine Personalie, die ich dann auch im Blick haben werde, wenn ich hinfliege, also auch nach Antalya, nicht mit den Borussen konkret, sondern eben dann auf eigene Faust und von dort dann berichten werde, wie sich der sogenannte Trainings-Kick-Off gestaltet, das Kurz- oder Mini-Trainingslager vom 2. bis 5. Januar. Etwas anders, etwas abgespeckter, als man das so kennt vom Tegernsee oder früher aus Marbella und so weiter oder Jerez. Ja, aber natürlich trotzdem genug Anlass, dorthin zu fliegen und für euch zu berichten. Und um jetzt den Bogen zu spannen, Hanna, du hast ja auch schon gesagt, Oskar Fraulo werden wir vielleicht nicht mehr dort sehen. Es gab die ersten Berichte eben aus Dänemark, dass er zu Derby County in die 2. englische Liga wechselt. Und ja, ich würde sagen, die haben anscheinend so Transfers auf Wiedervorlage, denn diese Gerüchte gab es schon mal, als die Leihe bei Utrecht so ein bisschen hakte. Aber da hat er die Kurve gekriegt, nicht so jedoch bei Borussia. Von daher ein halbes Jahr vor Vertragsende nun offenbar der endgültige Abschied.
Ja, ich würde jetzt auch nicht damit rechnen, dass er mit Gladbach noch ins Trainingslager fliegt, aber ja, du hast dich ja dann auch informiert, also da ist definitiv was dran, da müssen noch letzte Details geklärt werden, bevor der Wechsel dann über die Bühne geht, aber bis zur nächsten Podcast-Folge sollte das dann geschehen sein. Ich finde es richtig schade, weil ich viel von Oskar Fraulo halte. Für ihn aber gerade die beste Lösung, weil er hat ja gemerkt, bei Borussia kommt er nicht voran, was die Spielzeit angeht. Natürlich viel Konkurrenz, aber ich glaube, wenn er jetzt nochmal einen Verein bekommt in der Championship, kommt man ja auch relativ schnell auf viele Pflichtspiele. Du hast eben geschaut, allein im Januar stehen wie viele an?
8, meine ich.
Ja, Borussia hat 5, in England hat man dann mal schnell 8, da sollte doch einiges gehen. Und dann glaube ich, dass er sich auch mit Blick auf seinen Marktwert relativ gut entwickeln kann in den nächsten Jahren. Und wer weiß, vielleicht sieht man Oskar Fraulo irgendwann dann auch wieder in der Bundesliga.
Oder in der Premier League, ob jetzt mit Derby oder mit anderen Vereinen. Ja, ich glaube, das Derby war dann sein letzter Einsatz für Borussia tatsächlich, oder?
Müsste, weil er kam ja im Dezember gar nicht mehr zum Zug, ne?
Nee, ich meine nicht. Und das war ja sehr viel sagen, zum Beispiel dann im Pokal gegen St. Pauli, obwohl die Personallage schwierig war. Ja, also wahrscheinlich jetzt genau ein Abschied von Oskar Fraulo, der ansonsten in dieser Podcast-Folge Hanna wahrscheinlich nicht im Mittelpunkt gestanden hätte. Vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer und für euch so ein bisschen der Hinweis für die ganze Transferperiode. Entspannt euch. Ganz ruhig. Egal, was da kursiert. Es ist keine Ahnung, wenn ihr meint, das Gerücht ist 8 von 10 heiß, ist es wahrscheinlich 2 bis 3 von 10 heiß und ganz oft auch 0, weil gar nichts dran ist. Es kursiert auch gar nicht so viel, muss man ehrlich gesagt sagen, vor allen Dingen auf der Abgangsseite, wo ja eigentlich auch mal mehr passieren müsste, damit auf der Zugangsseite, was möglich ist. Da ist ganz vieles deutlich, deutlich heißer gekocht, als es die Wirklichkeit hergibt. Das nur so als allgemeiner Hinweis.
Und auch immer noch mal wirklich im Kopf behalten, dass Borussia gerade auch nicht in der Lage ist, einfach so einen 5-Millionen-Euro-Transfer zu tätigen. Das ist nicht drin. Jetzt ist es ja auch so, dass Ruven Schröder nicht den ganz großen Druck hat. Ich glaube auch, dass ja auch erstmal rund um das Trainingslager und um den Saisonstart ein bisschen abgewartet werden muss, ob sich da auch Interessenten für Spieler wie Marvin Friedrich, Kevin Stöger, Jonas Omlin melden und die könnten natürlich dann auch immer wieder was anstoßen, aber auch Stand jetzt da nichts, was irgendwie in eine heiße Richtung geht.
Ja, und nur weil zig Offensivspieler verletzt sind, Hack, Ngumu, Kleindienst allen voran, wird da jetzt viel passieren. Honora war vor Weihnachten verletzt. Die sind ja alle da, die stehen unter Vertrag, die kosten Geld. Und wenn die fit sind, wollen die spielen und werden sie auch spielen. Ja, da müsste jetzt sich schon im Januar abzeichnen, dass es bei einigen so gar nicht vorangeht. Es müsste irgendwie noch mehr Rückschläge geben, dass man sagt, okay, deshalb allein reagiert man. Ansonsten ist man ja einfach allein quantitativ sehr gut aufgestellt. Und du hast gesagt, müsste ja einiges in die Hand nehmen, um qualitativ was hinzubekommen im Winter. Ansonsten ergibt es ja einfach keinen Sinn, irgendwie so wild mal zuzukaufen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei.
Genau, und dann würde ich sagen, haben wir doch erstmal so ein bisschen die Aktualität abgehakt und können loslegen mit zuerst einem kleinen Rückblick.
Zum Beispiel auf die Saison, das Jahr, das ist immer das Komische. Das ist ja auch so, man denkt, macht man überhaupt einen Jahresrückblick, weil es ist ja die Saison relevant. Nur jetzt irgendwie ist ja der rote Faden dieses Jahres die großen Umbrüche personell und man muss sagen, in vielerlei Hinsicht auch der Misserfolg, 37 Punkte aus 34 Ligaspielen, ist jetzt, geht so, ne? Also Deutschland oder die Bundesliga in Schweden wären, dann wäre Borussia mal in den Abstiegskampf gerutscht. So war es eben ja nur Saisonbeginn, Abstiegskampf, ist irgendwie auch Abstiegskampf, aber natürlich nicht so akut. Dabei gab es ja den großen Peak Ende März mit dem Sieg gegen Leipzig. Borussia war Fünfter. Man redete vom Europapokal, die Fans sangen vom Europapokal und seitdem hat man, jetzt muss ich ganz schnell überschlagen, 2 aus 7, 16 aus 15, 18 Punkte aus 22 Spielen geholt. Das ist also die Realität der letzten 9 Monate und ja, glaube ich, Hanna, prägt das Jahr mehr als die Erfolgserlebnisse, die es zwischendurch gab.
Ja, definitiv, weil ja dann auch mit den Ergebnissen, die am Saisonende ausgeblieben sind und auch zum Saisonstart fehlten, natürlich der Trainerwechsel so über allem schwebt. Und da ist es ja wirklich interessant, dass Gerardo Seoane, als er gegangen ist, einen Punkteschnitt von 1,13 hatte und Eugen Polanski jetzt ja nach 12 Bundesligaspielen einen Schnitt von 1,25 hat. Also das nimmt sich wirklich nicht viel. Jetzt könnte man sagen, ja, da hat sich ja gar nichts verändert, aber es hat sich ja dann doch eine ganze Menge getan, die jetzt einfach für eine andere Grundstimmung sorgt.
Ja, und das steht ja irgendwie über allem, dass man jetzt wieder das Gefühl hat, es ist die Chance da, dass etwas entstehen kann. Vielleicht beginnt das auch schon. Es hat ja zumindest mit der defensiven Stabilisierung begonnen. Es hat begonnen mit dieser Serie, die es zwischenzeitlich gab. Kurioserweise war es ja irgendwie jetzt eher eine Auswärtsserie, muss man sagen, auch mit diesen 3 Siegen in Folge zu 0. Das erste Mal seit 40 Jahren und das ist die Klammer so ein bisschen. Es gab ja zu Beginn des Jahres 4 Auswärtssiege in Folge. Das war das erste Mal seit 30 Jahren, dass dann Borussia das gelang. Und das Auswärts, das Jahr so einigermaßen gerettet wird, ist ja schon ungewöhnlich für den Verein, ne, der die Auswärtsdeppen erfunden hat, bei dem es immer heißt, ja, der Borussia-Park, der soll die Festung sein und auswärts, da gibt es auch mal vielleicht nur einen Sieg in einer Saison, früher sogar mal gar keinen. Ja, ungewöhnlich auf jeden Fall. Und deswegen fangen wir vielleicht mal mit der Frage an Hanna. Wenn man so auf alle Spiele guckt und alle, wo du im Stadion warst, was war denn für dich so der schönste Stadionbesuch, ist vielleicht das falsche Wort, oder? So der, ja, der am meisten Spaß gemacht hat, wo du sagst, boah, das war irgendwie was mir in Erinnerung geblieben ist in diesem Jahr.
Oh, jetzt werde ich hier direkt auf die Probe gestellt, ob ich alles von diesem Jahr noch im Kopf habe. Also, wenn ich jetzt auf meine persönlichen Stadionbesuche zurückblicke, dann muss ich schon sagen, ist mir das Auswärtsspiel bei Union Berlin hängen geblieben im Oktober, dass Gladbach ja 1-3 verloren hat. Also die Leistung von Borussia ist jetzt nicht das, was da über allem steht, aber für mich das erste Mal alte Försterei. Dann natürlich Glück, dass man das an einem Freitagabend erwischt, wo es da ja doch nochmal heißer hergeht als an einem Sonntag. Und das hat mich wirklich, der Stadionbesuch, rundum überzeugt. Ich mag das ja, wenn so Stadien noch so halb in Wohngebiete integriert sind, wenn, ja, das keine Arenen sind mit 50.000. Klar, ne, der Borussia-Park, wenn da Stimmung aufkommt, hat sicher auch eine Wucht. Aber für mich, ja, ist das so das, was hängen bleibt. Und wenn du mich jetzt nach dem Sportlichen fragst, ob da irgendwas dabei war, dann müsste ich noch mal kurz alle Stadionbesuche von mir
im Kopf haben. Und was in Oldenburg im Pokal?
Genau, gegen Delmenhorst. Boah, dann war, glaube ich, somit das Überraschendste noch der 2-1-Sieg in Stuttgart.
Ja, das Anfang Februar war ja dann auch so diese Initialzündung für die beste Phase, kann man sagen. War ja dann auch der erste dieser besagten vier Auswärtssiege. Weiß ich noch, da war ich in Manchester und habe das auf dem Handy erlebt. Im britischen Fußballmuseum tatsächlich. Ja, das war genau der Anfang des Ganzen. Ich weiß, ich war in Bremen und das ist jetzt, glaube ich, dann so ein bisschen das Union-Feeling, das ich dann habe, wenn ich im Weserstadion bin. Wir fahren ja auch bald hin am 31. Januar. Das ist schon einfach immer schön und besonders. Da war auch echt super Wetter und Borussia hat 4-2 gewonnen. Richtig gut losgelegt und dann, obwohl sie zwischenzeitlich den Ausgleich kassiert haben, es geschafft, dieses Spiel zu ziehen, wie man dann so sagt. Dann war Jonas Omlin wieder verletzt, Thiago Pereira, Cardoso kam rein, Alassane Player hat 3 Tore geschossen, also wenn man es mal so sieht, auch richtig viel drin und dann, ja, also ist ja wahrscheinlich der Peak, wie ich gesagt habe, des ganzen Jahres, dieser Sieg gegen Leipzig und da einfach mal das Europapokallied wieder im Borussia-Park zu hören nach so vielen Jahren ist schon außergewöhnlich. Und weil ich sagen würde, das ist der Punkt, wo ich mich mit am meisten getäuscht habe in diesem Jahr, weil ich gedacht habe, sie könnten es vielleicht wirklich schaffen, wäre meine Frage an dich, was würdest du jetzt rückblickend sagen, wo hast du dieses Jahr ganz schön falsch gelegen, ob du es jetzt geschrieben hast oder ausgesprochen, ist die andere Frage, aber wo sagst du rückblickend, nee, also das hätte ich nicht gedacht und da war ich richtig auf dem falschen Weg.
Die Europapokal-These habe ich zwischendurch auf jeden Fall auch aufgestellt. Also da dachte ich schon, wenn jetzt da alles zusammenpasst und das hat es ja über einige Wochen, dann ist es möglich. Das ist schon mal nicht eingetroffen. Ansonsten fallen mir direkt jetzt so ein paar personelle Dinge ein. Ne? Also das haben wir ja alle nicht gedacht, dass Florian Neuhaus nochmal so zurückkommt. Also das wirklich für ihn persönlich, das ist ja komplett skurril, war es ja im Endeffekt, so wie es gelaufen ist, ein Glücksfall. Also, dass er da zur U23 geschickt wird und unter seinem zukünftigen Cheftrainer ein paar Wochen vorspielen darf. Und auch da mit Sicherheit auch, ja, die beiden sich einfach schon so ein bisschen ausgetauscht haben. Also vielleicht hat Eugen Polanski in der Zeit auch ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, was jemand wie Florian Neuhaus oder was diese Kabine eben bräuchte. Dass es so eine Wende gibt, hätte ich nicht gedacht. Ja, und dann natürlich irgendwie auch, also personell noch, die größte Enttäuschung ist und bleibt für mich im Jahr 2025 dann doch Kevin Stöger. Wie sieht das bei dir aus? Was kommt dir da sofort in den Kopf?
Ja, das ist eine These aus dem Jahr 24 quasi, die sich endgültig 25 als falsch erwiesen hat, dass man dachte, das ist ein guter Transfer, das ist das, was Borussia braucht, so ein Spieler, der mal die Dinge in die Hand nimmt und so weiter, aber ja, sein Problem war ja häufig dann tatsächlich, dass er die Dinge zu sehr in die Hand nehmen wollte, dieses Phänomen, wie haben wir es genannt, 4 Ideen im Kopf und sich dann spontan noch für eine 5. entschieden, im falschen Moment, ja, und da kamen echt Momente bei rum, wo man sagen muss, na, das hat eigentlich keine Zukunft bei Borussia, ob es sie gibt, das werden wir dann Anfang des Jahres 2026 erleben und ja, man muss sagen, klar, die Neuhaus-Sache ist schon eine, wo man jetzt sich festgelegt hat, ja, der kann eigentlich nicht mehr einen Fuß auf den Boden bekommen in diesem Verein. Und es war ja schon, weiß nicht, 1-2 Jahre vorher immer so dieses, ja, wartet mal ab, der wird einfach sich gedulden, bis Seoane weg ist und dann spielt er wieder eine große Rolle bei Borussia. Und dass es so kommt, also es ist eigentlich so eine These, die hat man immer so dahin geworfen irgendwie. Und dass sich das bewahrheitet, ist schon wirklich kurios, aber genau so ist es halt gekommen, weil für ihn das Timing in Anführungszeichen auch einfach perfekt war. Wie lange hat dann Seoane noch durchgehalten? 6 Wochen nach Neuhaus Rückkehr, glaube ich, ins Training, wenn überhaupt, vielleicht nur 5. Ja, und dann war Neuhaus wieder wichtig, Seoane war weg und
ja, da kurz noch dazwischen Grätchen zu Kevin Stöger fällt mir auch noch ein, weil du es auch nochmal auf das Vorjahr bezogen hast. Das sind ja wirklich so Transfers, wo wir sagen, in dem Moment, wo Borussia sie tätigt, also so geht's mir zumindest, dann kann ich sie nachvollziehen. Also dann weiß ich, was sie in Kevin Stöger gesehen haben, was sie sich mit ihm erhofft haben. Während, wenn man dann zu Schwanscherer blickt, man sich ja dann wirklich fragt, okay, was hat die Scouting-Abteilung, was habt ihr in dem gesehen, ja,
war er hat er ihn wirklich getroffen oder war es irgendwie ein Double oder so?
Ja, dass er dann auch 10,5 Millionen Euro wert ist oder wert sein soll.
Ja, also wie viel muss da bei der Übersetzung quasi verloren gegangen sein beim Treffen am, weiß nicht, Flughafen in Prag oder so ähnlich, wie das damals war, dass man...
Am Tag nach der Meisterfeier war das doch.
Ja, genau, nach der Sparta-Prag-Meisterfeier. Ja, irgendwie ist man dann, man wird auch vorsichtiger, ne? Wir gewinnen ja auch an Erfahrung immer noch dazu, Roland Wirkus würde sagen, wir sind ja noch junge Journalisten in unserem Alter mit Mitte 30, Anfang 30. Aber deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Schuto Machino denke, da hat man jetzt gerade ja das Gefühl, oh, irgendwie gibt es da schon so Fehleinkaufindizien. Und naja, hat man sich da nicht so ein bisschen die Bilanz in Kiel schön geredet, wo er auch wirklich vorm Tor überperformt hat. Ja, aber da würde man jetzt noch nicht so schnell den Stab brechen. Man ist dann mehr so im beschreibenden Modus und sagt halt das, was man sieht in Dortmund. Man hat gesehen, irgendwie kommt er rein und ist eine Art Fremdkörper. Jetzt 3 Tore in Pflichtspielen hin oder her, die er dann im Herbst auch geschossen hat. Also das sind so Fälle, die man einfach sehr genau beobachtet. Man hat jetzt gerade nicht so das Gefühl, dass es so fluppt, aber mit all diesen Erfahrungen, die wir gerade schon geschildert haben, weiß man eben, es kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.
Ja, absolut. Ich würde dir gerne die nächste Frage stellen, und zwar ist sie auch sehr allgemein und völlig frei, kann aber auch sein, dass du ein bisschen überlegen musst. Und zwar gibt es ein Interview, und wir führen ja doch relativ regelmäßig, also würde sagen, in 4 Wochen haben wir wahrscheinlich 3 Interviews mit irgendwem von Borussia, jetzt nicht jede Woche, aber es gibt ja dann doch einige, mit denen man im Laufe des Jahres am Tisch sitzt. Gibt es da irgendwas, was da bei dir hängen geblieben ist? Aus welchem Grund auch immer, so ein Gesprächspartner, wo du so gedacht hast, ja, da steckt vielleicht dann doch noch mal mehr dahinter, als ja, man es manchmal so im Trainingsalltag mitbekommt.
Ja, wir können ja so viel verraten, dass unser Interview mit Stefan Stegemann am 1.10., also kurz nach dem Aus von Roland Wirkus mit Borussia CEO, unser erfolgreichstes Interview des Jahres war. Und ich glaube, das war schon so ein Punkt, wo man merkt, das ist eine Zäsur jetzt gerade hier. Klar, der Trainer ist weg, der Geschäftsführer Sport ist weg. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und für Stefan Stegemann war es ja auch das erste Jahr als Borussia CEO. Und das war für mich der Moment, in dem man sich so zum ersten Mal richtig positioniert hat. Wir hatten vorher ein Interview mit ihm. Er hatte die Mitgliederversammlung, er hatte seine Antritts-PK und. Also er hatte schon eine gewisse Präsenz. Aber das war für ihn, glaube ich, auch so ein Ankommen-Moment. Und man muss ja sagen, das, was er da geschildert hat, wie jetzt die Suche ablaufen soll nach einem neuen Manager. Da hat er ja auch einfach geliefert mit seinen Mitstreitern. Also das war spannend, weil es ja einfach so am Krisenhöhepunkt in diesem Jahr war. Und was Spieler angeht, messe ich das ja oft daran, ob es mich irgendwie überrascht hat in irgendeine Richtung. Und das, würde ich sagen, war zuletzt unser Interview mit Moritz Nikolas. Das war jetzt vielleicht von euch gar nicht so viel gelesen und hat jetzt nicht so den großen Anklang gefunden. Aber ich muss sagen, da hat man gemerkt, also wie er sich als Torwart entwickelt hat, können wir immer beobachten, aber dass er sich einfach als Persönlichkeit entwickelt hat, dass da einiges dazugekommen ist, gerade im Abgleich zu unserem Interview mit ihm vor 1,5 Jahren oder so. Also wirklich einer, der da gereift ist als Mensch, als einer, der irgendwie sich auch Gehör verschaffen kann, der irgendwie auch klare Ansichten hat, der auch was zu erzählen weiß und so weiter. Also da ist Moritz Nikolas für mich positiv herausgeragt.
Da kann ich auf jeden Fall allem zustimmen, was du gesagt hast. Auch wo man so denkt, ja, das ist jetzt vielleicht die erste steilere These und wäre jetzt auch vor dem Interview wahrscheinlich noch nicht so auf meiner Auswahlliste gestanden, aber sollte Moritz Nikolas länger bei Borussia bleiben, und das kann er sich ja durchaus auch vorstellen, du vielleicht, jetzt hat er natürlich in Rocco Reitz und Tim Kleindienst, wenn es ums Kapitänsamt geht, auch gute Konkurrenz, Aber mich würde es nicht wundern, wenn er vielleicht ab der kommenden Saison in der Hierarchie intern schon aufsteigt. Weiß jetzt nicht, ob er dann, es kommt ja auch immer drauf an, was passiert nächsten Sommer mit Rocco Reitz, aber ich sehe da einen zukünftigen Top-3-Führungsspieler im Tor.
Oh, ja, das würde ich jetzt noch als Hot-Take bezeichnen. Aber ja, also hätten wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, nicht gedacht, dass man es überhaupt in den Mund nehmen könnte. Und wenn er diesen Weg weitergeht, sicherlich, wer weiß, vielleicht als dritter WM-Torwart. Ist jetzt eine kleine Zwischenfrage. Glaubst du, die Chancen sind da?
Boah, die Chancen sind auf jeden Fall da. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ter Stegen und Baumann zur WM fahren, dann sehe ich da ja so 3-4 Namen um die Nummer 3. Und warum sollte Moritz Nikolas aufgrund seiner Persönlichkeit, ist ja eher so sehr ruhig, ja, da nicht eine Rolle spielen? Also klar, du kannst auch auf Artubulu setzen, verstehe auch, wenn du da jemand jung mitnehmen willst. Finn Dahmen schwebte da ja zuletzt auch immer so ein bisschen im Dunstkreis.
Da habe ich übrigens gesehen, Finn Dahmen hat einen Marktwert von 12 Millionen Euro und Nikolas von 5 bei Transfermarkt. Also da habe ich gedacht, irgendwie, wo ist denn da die Ausgewogenheit? Also Finn Dahmen hatte ja jetzt ein Mega-Halbjahr und war zahlenmäßig mit Nikolas der beste Bundesliga-Torwart der vergangenen Saison. Aber jetzt habe ich da auch nicht so viel Herausragendes mehr vernommen. Hat mich jetzt schon überrascht, dass es da diese Diskrepanz gibt.
Und Finn Dahmen ist ja auch immer älter, als man denkt. Finn Dahmen ist Jahrgang 98.
Ja, deswegen, also wenn man sich einen dritten Mann bei einer WM im Tor malen würde, dann ist es ja fast Moritz Nikolas. Also diese Zuverlässigkeit, diese Ruhe, die er ausstrahlt, und muss immer daran messen, okay, den nehme ich ja nicht, klar, primär nehme ich ihn mit, dass er keinen Ärger macht und im Training irgendwie ein guter Sparringspartner ist, aber im Fall der Fälle muss ich auch überlegen, würde ich diesen Torwart ins Tor stellen, eben bei 16-Finale gegen, wer da so alles bei ist, Usbekistan oder so. Und da, glaube ich, hat er ja, das ist ja seine große Qualität, dass man sich da bei ihm gar keine Sorgen machen müsste, weil er einfach auch fast nie patzt. Wenn ich das zum Beispiel bei Artubulu sehe, ist weniger geworden, aber vor allen Dingen bei Alexander Nübel, also da bin ich oftmals entsetzt, wie oft da irgendein Patzer bei ist. Und diese Quote ist bei Nikolas so gering, dass ich sagen würde, also wenn Julian Nagelsmann mit seinem Torwarttrainerteam da sehr genau hinschaut, und wir wissen ja, er stand kurz vor der Nominierung im März, bevor er sich verletzt hat, dann würde ich ihn ganz dick auf dem Zettel haben.
Es ist natürlich auch manchmal noch so eine Lobby-Sache. Also wenn jemand wie Jonas Urbig in der Rückrunde, aus welchen Gründen auch immer, auf seine Spiele kommen würde, ich glaube, dann würden die Bayern auch schnell dafür sorgen, dass er eben auch da eine Rolle spielt. Klar, es gibt jetzt ja noch eine Länderspielpause in der Rückrunde im März. Da sollte vielleicht Nikolas, wenn er bis dahin gute Leistungen zeigt, eine Rolle spielen, damit das überhaupt realistisch ist. Aber es fahren ja dann noch auch ins Trainingslager, glaube ich, doch auf jeden Fall 4 Torhüter mit vor der WM. Also würde mich jetzt wundern, wenn es nicht so ist, weil man ja alleine jemand Vierten einfach fit halten muss, falls sich jemand verletzt. Aber ja, gucken wir mal, ob sich die These oder der Hot Take bewahrheitet.
Dann war 2025 ja ein Jahr der Jugend bei Borussia. Es gab die U17-Meisterschaft, was ja sportlich eigentlich, muss man sagen, das Highlight war. Es hat lange nicht gegeben, dass Borussia so einen Erfolg errungen hat. Das haben die 2008er geschafft und kurz darauf rückte dann Wael Moya auf ins Profiteam. Ist zum jüngsten Bundesligaspieler in Borussias Geschichte geworden. Feiert jetzt kurz nach Podcastaufnahme seinen 17. Geburtstag erst am 31.12. Und ungefähr 10 Minuten bevor das bekannt wurde, dass er ins Profitraining aufrückt, hat der Stefan Stegemann beim Trainingsauftakt den Mut zur Jugend gefordert. Den hat Borussia spätestens dann nach der Beförderung von Eugen Polanski ja auch anders gelebt. Das haben wir schon thematisiert. Und bei allen guten Jahrgängen, die es gerade gibt, sind die 2007er und 2008er ja die beiden herausstechenden. Ob die jetzt golden sind, das wird man sehen. Den 8er hat man jetzt so bezeichnet, weil sie den Meistertitel gewonnen haben. Aber meine Frage an dich wäre, was findest du? Welcher Jahrgang ist jetzt eigentlich der bessere? 2007 oder 2008?
Vielleicht müssen wir noch mal kurz ein paar Namen droppen
wer,
hier.
Wer steht in welcher Ecke?
Wer steht in welcher Ecke? Genau, in der 2007er Ecke stehen unter anderem Kilian Saug und Fritz Fleck. Das sind so zumindest die, Niklas Swieder, guck mal, den habe ich schon wieder vergessen, weil er jetzt eben dann doch schon länger Teil des Profikaders ist. Und die 2008er Ecke sozusagen, also Mojas Teamkollegen. Das sind dann so Jungs wie, wahrscheinlich sagen euch die Namen Marcello Trippel, Elias Walifat mit am meisten, weil die eben auch an der U17-WM für Deutschland teilgenommen haben. Can Amano Güner gibt's da noch.
Nico Horvath,
genau. Der Vergleich ist ja irgendwo ein bisschen gemein, weil natürlich die 2007er schon ein Jahr mehr Zeit hatten, sich zu zeigen und zu beweisen. Und da ist zum Beispiel Fritz Fleck jemand, der mich zuletzt echt überrascht hat mit seiner guten Entwicklung in der U23. Wo ich jetzt auch sagen würde, wenn sich die personelle Lage so schnell nicht entspannt, dann könnte das jemand sein, der vielleicht im Januar sogar sein Bundesliga-Debüt feiert.
Stand ja zweimal im Kader und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ganz ruhig, wenn so Offensivgerüchte kommen, bevor dann da jemand geholt wird, sollte man ja erstmal vielleicht das ausloten, wie groß das Potenzial wirklich ist. Ja, genau. Und eigentlich müssen wir Tyler Meiser jetzt fast schon mitnehmen bei den 2007ern. Er ist zwar für die U23 geholt worden als A-Jugendlicher von Borussia Dortmund, aber da er jetzt einmal im Pokal gespielt hat für die U19 Borussias, dürfte er, wenn er in der Bundesliga debütiert, sein Trikot aufhängen im Kabinengang. So streng und konkret sind die Regeln.
Es wäre wieder so ein bisschen ein geschummeltes Eigengewächs.
Das ehrlich gesagt auch ist.
Genau, der ja auch.
Ja, ich kann jetzt mal parallel gucken, während du redest.
Genau, ich wollte auch gerade sagen, jetzt winde ich mich hier auch noch so ein bisschen um die Antwort auf die Frage. Also, ich würde dir die Frage gerade tatsächlich mit dem 2007er Jahrgang beantworten. Auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass bei denen gerade das Timing relativ perfekt ist. Also, oben gab es viele Ausfälle.
Die Antwort, es waren 10 plus dann 6 in der Youth League, aber jetzt auch nicht die Welt.
Okay, also 16 Jugendspiele für Borussia, ja. Damit wäre streng genommen, oder es klappt mal streng genommen, nicht der Verein, der ihn in der Jugend gefördert hat. Aber um Gottes Willen, also wenn die Regel so ist, dass das die Bedingung ist, um sein Trikot aufzuhängen und irgendwo muss man ja auch die Grenze ziehen. Also man kann jetzt auch jemanden, der dann irgendwie im A-Jugendjahrgang kommt und dann durchstartet, nicht auch dafür bestrafen, dass er nur 2 Jugendspiele gemacht hat. Zurück zum Punkt, ich sehe die Situation für die 2007er gerade besser. Auch mit dem Hintergrund, dass Eugen Polanski eben jetzt der Trainer ist, da weiß man ja, um Gottes Willen, weiß man auch nicht, ob er in einem Jahr noch da sein wird, aber jetzt ist die Tür sehr weit offen und da hat es der 2007er natürlich allein wegen des Alters und wegen der Leistungen, die sie jetzt schon wie Meiser oder Fleck eben in der U23 gezeigt haben, leichter da ja oben anzuklopfen.
Ja, und wenn du dir Can Amano Güner anguckst, den Doppeltorschützen im Finale dann gegen Leipzig bei der U17, das sind auch die klassischen Fälle von dribbelstarken, schussfreudigen Spielern mit großer Aktionsfrequenz, die dann einfach auffallen, die aber oftmals scheitern, wenn die Räume enger werden, wenn die Entscheidungsfindung wichtiger wird. Das sind ja Punkte, die Wael Moya so ausgezeichnet haben, weshalb er dann auch so schnell jetzt angekommen ist. Plus dann ein Elias Walifat, wo man denkt, ja, waren da vielleicht nicht die körperlichen Vorteile in der Abwehr, einfach so der Punkt, was ihn stark gemacht hat. Er hat ja die Fritz-Walter-Medaille in Bronze gewonnen, wo man auch denkt, da ist wahrscheinlich mehr die Entwicklung honoriert worden als das Talent an sich. Also er ist sicherlich nicht der drittbeste deutsche Spieler des 2008er Jahrgangs. Das kann man sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Und ja, ich würde jetzt also, um deine Antwort zu wiederholen, auch 2007 sagen. Und es gibt ja dann noch diese besonderen Jahrgänge bei Borussia. Das sind die, die vielleicht sogar nur einen hervorbringen, wenn ich an Jordan Bayer denke, der aus einem fast schon katastrophalen 2000er Jahrgang stammte, der sogar im Abstiegskampf damals steckte. Der hat es halt geschafft. Der hat 15 Millionen Euro eingebracht. Was jetzt seitdem passierte in Sachen Verletzungen, ist ein anderes Thema. Aber ja, manchmal sticht dann eben so ein Jahrgang auch dadurch hervor.
Ja, und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, welcher Jahrgang eventuell auf mehr Bundesligaspiele kommt, dann ist es am Ende vielleicht auch der 2008er Jahrgang, weil sie da eben Wael Moya haben, der das vielleicht im Alleingang schaffen kann und irgendwann mehr Bundesligaspiele hat als Fritz Fleck und Kilian Saug zusammen.
Ja, oder er macht nicht so viele, weil er schon früh verkauft wird. Für viel Geld.
Oder das. Ich habe tatsächlich auf meinem Zettel auch eine Frage, die konkret auf Wael Moya abzielt und die könntest du easy mit Ja oder Nein beantworten. Sehen wir oder wie schnell sehen wir Wael Moya in der Startelf?
Mein Take Habe ich den schon so aufgeschrieben irgendwo zuletzt? Man weiß, wir schreiben so viel, man weiß gar nicht mehr, ob wir es schon formuliert haben. Aber meine These ist sogar, dass er in diesen ersten drei Spielen, in dieser ersten englischen Woche nach dem Restart, ein Spiel von Beginn an machen wird.
Das wäre dann entweder Augsburg, Hoffenheim oder Hamburg.
Ja.
Ne?
Und ich meine, haben wir wahrscheinlich, oder habe ich mit Carsten schon besprochen in der letzten Folge mit Blick aufs Dortmund-Spiel, was er da einfach an Aktionen hatte. Es kursierte dann ja so ein einminütiges Video danach bei X und Thema Kevin Stöger. Da hätte man viel Material gebraucht, um so viele gute Szenen zusammenzuschneiden. Und das betrifft bei Moya vor allen Dingen nicht nur irgendwelche Offensivaktionen, sondern eben auch Arbeit gegen den Ball. Und da ist sein Gesamtpaket schon richtig gut. Da ist er klar im Kopf, da trifft er gute Entscheidungen. Er hat jetzt seine eine Verletzung hinter sich, im besten Fall, die ihn ja, also sonst wäre der Rekord noch beeindruckender ausgefallen. Von daher, also jetzt unabhängig davon, dass man irgendwas pushen und forcieren will, ich sehe einfach bei ihm das Potenzial, Borussia auch von Beginn an helfen zu können.
Ja, immer natürlich unter der Voraussetzung auch, dass er jetzt dann auch fit bleibt. Haben wir ja gesehen zuletzt, wie schnell es dann bei Borussia gehen kann oder auch einfach, dass man mal krank wird. Vor allem, wenn man dann irgendwie in die Türkei fliegt, wo es ein bisschen wärmer ist, dann kommt man wieder zurück, wo es ein bisschen kälter wird. Hast du eigentlich mal den Wetterbericht für Belek angeschaut, was sich da und ja, was dich und die Borussen da so erwartet?
Es ging so zwischenzeitlich. Es war zuletzt richtig schön mit so 19, 20 Grad und Sonne, aber ist nicht gesagt, dass es da dann immer so ist. Ich habe jetzt nicht geguckt. Also es wird wärmer als hier sein sicherlich, wobei schön war es ja, nur eben kalt. Und jetzt gerade in diesem Moment sind es 11 Grad, ist auch nicht so viel. Und wenn wir schauen, am 2. 14, dann 15, 16, 17 Grad, zweimal 9 Stunden Sonne, zweimal 6. Anscheinend kein Niederschlag und damit wäre das ja schon ganz schön. Also, wenn das so bleibt, auch in dem Sinne dann wohltuende Tage in der Türkei für die Borussen. Meine nächste Frage an dich, wir schauen ja doch immer, wir haben gerade schon das Thema Marktwerte erwähnt und es kommt ja doch immer auf, oft ist was dran, ähnlich oft wahrscheinlich auch nicht. Was sind dieses Jahr herausstechende Entwicklungen gewesen? Auf positiver Seite natürlich schon, was Lukas Ulrich da geschafft hat. Ansonsten, klar, Kleindienst ging hoch auf 17. Das hat sich jetzt schon wieder erledigt nach der Verletzung. Jetzt ist Rocco Reitz auf Platz 1 mit 17. Aber viel ist dann auch so Stückwerk, sage ich mal. Ne? Also die ganz großen Entwicklungen gab es nicht. Deswegen wäre meine Frage an dich jetzt, was schätzt du, wenn wir im Sommer nach dem nächsten großen Update sprechen, wer wird in Millionen gemessen, nicht prozentual, den größten Sprung gemacht haben?
Da muss ich jetzt ein bisschen auch wieder taktisch rangehen an die Antwort, weil natürlich, selbst wenn Franck Honorat jetzt in der Rückrunde wieder fit ist und an seinen Toren beteiligt ist, wird er allein aufgrund seines Alters nicht den Riesensprung machen. Also er steht jetzt bei 12 Millionen. Das ist ja für ihn, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Wenn er auf 15 geht, dann muss ich jetzt überlegen, was denn da noch passieren kann. Rocco Reitz ist natürlich jemand, der wegen des Alters schnell hochgehen kann. Aber der ja mit 17 Millionen jetzt auch keinen Marktwert hat, wo man sagt, der würde explodieren. Ich schwanke zwischen zwei. Einmal Jens Kastrop, der gerade 6 Millionen wert ist. Wenn der in der Rückrunde ja einfach Stammspieler ist und vielleicht auch noch an dem ein oder anderen Tor beteiligt ist, dann könnte es da zweistellig werden. Das Potenzial sehe ich bei jemandem wie Yannick Engelhardt nicht. Ihr merkt, ich denke gerade laut für mich hin, ja, und lande am Ende dann doch irgendwie wieder bei Well Moya. Weil wenn deine These zutrifft, dass er relativ zügig auf seine Startelf-Einsätze kommt. Er ist jetzt 2,5 Millionen wert. Ja, dann muss er ja wahrscheinlich nur in Anführungszeichen um 4-5 Millionen zulegen, wenn überhaupt. Wir reden ja auch immer davon, ne, dass es auch mannschaftlich vorangehen muss, damit ein Marktwert wie der von Rocco Reitz steigt. Und naja, damit der Marktwert von Well Moya steigt, da muss nicht allzu viel passieren. Da muss er einfach individuell auf seine Spiele kommen. Und dann ist da erstmal nach oben viel, viel Luft.
Fünfmal Startelf, 700 Minuten, 3 Torbeteiligungen. Zack, 10 Millionen wahrscheinlich.
Ja, also die müssen es dann ja auch schon sein, wenn man mal anguckt. Das war ja auch im Rahmen dieses letzten Marktwert-Updates vor Weihnachten so ein bisschen Thema. Well Moya, Leonard Karl und Wisdom Mike standen sich ja im Halbfinale, im U17-Halbfinale gegenüber. Das war übrigens das letzte Jugendspiel von Leonard Karl.
Und in dem wurde er von Artem Muradian kaltgestellt.
Ja, der Linksverteidiger, der U19, genau, Jahrgang 2008, wie gesagt. Und ja, Wisdom Mike hat, der ja mit 13 ist er doch von Gladbach nach Bayern. Das hat damals für viel, viel Aufsehen gesorgt. Da war Max Eberl damals stinksauer, daran erinnere ich mich.
Der Roland Bürkus war schon stinksauer. Das war, also kurz nach dem Abschied von Eberl.
Guck mal, wenn man hier über 13-Jährige spricht, dann denkt man, das muss doch schon so lange her sein. Aber nee.
2022.
Ja, verrückt. Und Wisdom Mike ist jetzt mit weniger Spielminuten in der Bundesliga schon 5 Millionen wert. Klar, er ist Spieler bei Bayern und Leonard Karl jetzt bei 60 Millionen angekommen. In die Richtung wird es bei Moya jetzt so schnell auf keinen Fall gehen, weil man ja auch einfach sieht, dass da die Einsätze und Tore in der Champions League eine große Rolle spielen. Aber ja, lange geredet, Well Moya.
Ist deine Antwort.
Ist meine Antwort, ist eingeloggt.
Okay, hast du eine Frage?
Auf die bin ich gekommen, weil ich mich von einem Text von dir habe inspirieren lassen. Und die geht auch weiter hinaus als das Jahr 2025. Aber wird Nico Elvedi Borussias Rekordspieler und damit irgendwann Berti Vogts ablösen?
119 braucht er noch, um gleich zu ziehen. Ich habe es ja vorgerechnet, wenn er die Quote an Einsätzen hält, dann ist es 2030 irgendwie im Februar soweit mit 33 Jahren. Das ist ja auch immer so, wo man denkt, 2030 müsste Nico Elvedi 40 sein. Nee, das ist schon bald quasi. Ich glaube, wenn er diesen Sommer, also kommenden Sommer, nicht wechselt, wenn er vielleicht sogar vorher oder dann spätestens so im Spätsommer, Frühherbst 26 seinen Vertrag verlängert, bis vielleicht sogar 2030, dann wird er die 400 schaffen, dann wird es wahrscheinlich am Ende so ein Zählen von Spielen werden, kriegt er hier noch eins, kriegt er da noch eins, um dann wirklich die 419 zu schaffen, aber ich traue es ihm einfach zu, wenn er natürlich sich so lange zu Borussia bekennt und dann ist es ja fast schon nicht mehr so schwer, wenn man weiß, wie oft Nico Elvedi auf irgendeine Art ja schon totgesagt war, sportlich in Gladbach, und wie oft es hieß, ja, jetzt wird er aber wechseln, jetzt wird er wechseln. Also mal ging es dann um Riesentransfers irgendwie zu Manchester City, dann waren es die Wolverhampton Wanderers, irgendwann dann auch gar nichts Konkretes. Ja, und deswegen hat er ja allein im Sommer 25 schon früh gesagt, ich bleibe. Quatsch, ich mache mir gar keine anderen Gedanken. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch gilt bis 2030.
Und ob er dann am Ende tatsächlich Borussias Rekordspieler wird oder nicht, ist dann ja auch gar nicht so entscheidend. Er ist zumindest kein Spieler, der sich über viele Gelb- oder Rotsperren einen Kopf machen muss und wo ihm da am Ende dadurch vielleicht noch bis dahin irgendwie 7, 8, 9, 10 Spiele flöten gehen. Er ist ja auch immer relativ fit. Und ich würde sagen, wenn Nico Elvedi nächsten Sommer nicht wechselt, also dann kann man da auch endgültig die Klappe zumachen, dann wird es, glaube ich, auch nicht mehr passieren, außer er verspürt, das kann natürlich sein, irgendwann den Wunsch, in den USA zu spielen oder irgendwas, was in die Richtung, aber auch das sehe ich bei ihm jetzt nicht kommen.
Ja, wenn ich bedenke, bei wie vielen Spielern man das sagt, ja, bestimmt vielleicht dann USA oder so, sind es doch sehr wenige, die am Ende in die USA gehen.
Das ist jetzt auch wieder USA, da bin ich drauf gekommen. Werden wir es denn im Januar erleben, dass Kevin Stöger, Jonas Omlin oder Marvin Friedrich, wir haben es ja vorhin angedeutet, es gibt gerade keine heiße Spur, aber ja, wird es dazu kommen, dass jemand von den dreien Gladbach verlässt, und wer am wahrscheinlichsten?
Das ist immer so der Transferprognosen-Spagat. Ich habe gerade gesagt, Gemach, so viel passiert dann doch nicht. Wir hatten ja so im Sommer, als dann gar nichts ging bei Borussia, das Gefühl, ja, wahrscheinlich wird nie mehr was passieren bis Ende August, und dann fluppte es ja doch irgendwann, Player ging und die Dinge kamen ins Rollen, und am Ende war es ja doch fast schon ein ereignisreicher Transfersommer. Ähnlich ist es jetzt ja auch. Man sagt, ja, stellt euch das nicht so leicht vor, da einen von loszuwerden, in Anführungszeichen. Muss ja ein bisschen, ne, soll ja respektvoll klingen, und den soll man ja auch nicht verlieren, den Respekt vor Spielern, die da keine große Rolle mehr spielen. Da würde ich jetzt sagen, boah, das, also andersrum gedacht, dass alle drei keinen Abnehmer finden, ist dann wahrscheinlich schon negativer und pessimistischer gedacht, als es wirklich ist. Ich würde aber nur auf einen tippen. Und tatsächlich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre das Kevin Stöger, weil ich bei ihm auch am ehesten so den Drang vermuten würde, was anderes zu finden, um so diese Restminimalchance WM mit Österreich zu wahren und sei es irgendwie Trabzonspor oder so, weil er weiß, okay, als Österreicher, wenn ich irgendwo, quasi wo auch immer, in einer ersten oder sehr guten zweiten Liga ein Top-Halbjahr spiele, dann bin ich wieder auf dem Zettel von Ralf Rangnick und bei Omlin und Friedrich denkt man sich so, ja, mein Gott, jetzt also bis Sommer mindestens kann Omlin da jetzt auch noch auf der Bank sitzen und so viel Kohle wird er nie mehr irgendwo bekommen. Und bei Marvin Friedrich ist es ja so, auf negative Art wie bei Elvedi, sage ich mal, da sagen wir auch jetzt jede Transferperiode, na, wahrscheinlich geht er jetzt, im Sommer wird es dann passieren, wenn sein Vertrag ausläuft, vorher aber würde es mich überraschen. Deswegen, wenn ich mich jetzt festlegen muss, sage ich, ja, einer von den dreien geht und das ist Kevin Stöger.
Da gehe ich 100% mit, einfach wegen des, also ich glaube, wir von außen unterschätzen das manchmal auch wirklich, was dieser WM-Traum einfach für ein Faktor ist. Es ist ja jetzt nicht nur die Turnierteilnahme, sondern es wäre ja für Kevin Stöger, oder es ist realistisch gesehen, und da ist die Frage, wie realistisch ist es überhaupt, die einzige Chance für ihn noch in seiner Karriere überhaupt ein Turnier zu spielen. Ja, ich meine,
Österreich war das letzte Mal dabei bei der WM, als er 4 war.
Genau, großes Ding noch für das Land. Und er hat ja sehr, sehr spät debütiert. Also er hat ja noch gar nicht so diese Momente mit der Nationalmannschaft gehabt. Und dann, weil ihr werdet jetzt wahrscheinlich so denken, hä, was reden die da, Kevin Stöger zur WM? Für uns ist es gerade sowas von weit entfernt. Aber als Spieler bist du immer überzeugt davon, dass das funktioniert. Also Kevin Stöger wird wissen, ey, wenn ich auf meine Spiele komme und das zeige, was ich eigentlich kann, dann habe ich eine gute Chance, zumindest dann in den, lass es dann den letzten 30 zu sein, weil mit Sicherheit wird sich auch da noch irgendwer verletzen, die Konkurrenz ist groß, also wir reden ja jetzt auch nicht darüber, dass Kevin Stöger dann Stammspieler bei der WM wäre, aber ja, glaube auch, dass er da drauf schielt und dass da eben diese...
Ja, und das Szenario Laie ist, glaube ich, am realistischsten von den drei, also bei Friedrich geht es ja gar nicht und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er irgendwie so diesen Shot sich noch nimmt, sozusagen, so ein bisschen wie er spielt auch, so alles auf eine Karte und sagt, das mache ich jetzt das halbe Jahr und für ein halbes Jahr findet er auch einen Verein, der dann sein Gehalt bezahlt und dann, jo, gibt er alles und es haut hin oder halt nicht.
Und dass Kevin Stöger vielleicht auch ein Spieler ist, dem es irgendwie auch wichtig ist, danach nochmal in Gladbach zu zeigen, was er kann, also weil so richtig glücklich kann er ja jetzt mit der Zeit hier auch noch nicht sein. Luca Netz haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Es gab ja jetzt auch an den Weihnachtstagen die Gerüchte und Spekulationen rund um Lazio Rom. Da können wir aber jetzt auch sagen, dass da unseres Wissens nach erstmal nichts dran ist und dass ja die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass man im Sommer dann geht. Oder das Szenario will ich auch mal nur eingeworfen haben, weil ja wir auch die ganze Zeit sagen und geschrieben haben, dass eine Vertragsverlängerung da relativ unwahrscheinlich ist. Es gibt ja dann, wenn irgendwie so die Spielzeit stimmt, auch noch so ganz, ich glaube, Ruven Schröder und Roland Wirkus würden beide von kreativen Szenarien sprechen. Also ich würde es auch nicht wundern, wenn man sich da vielleicht doch noch auf einen Vertrag einigt und dann ist es halt nach außen die Vertragsverlängerung. De facto lässt sich Luca Netz dann ab Sommer eine Ausstiegsklausel einbauen und man einigt sich dann darauf, okay, wenn die von einem Verein gezogen wird, dann weiß ich nicht, kann man ja sagen, dann macht man 50-50, dann kriegt, weiß ich nicht, wenn die Ablösesumme dann bei 8 Millionen Euro liegt, dann kriegt die Netzseite 4 Millionen Euro und Borussia 4 Millionen Euro und damit hätte man als Netz, also als Parteinetz im Sommer genauso viel Handgeld, wie wenn man einfach ablösefrei gehen würde. Also das nur auch nochmal, wie viel da in solche Entscheidungen auch einfach mit reinspielen kann.
Ja, ja und also es ist Luca Netz jetzt auch nicht völlig Wumpe, ob er jetzt ablösefrei geht oder nicht. Also er hätte jetzt nichts dagegen, wenn Borussia auch noch ein bisschen partizipieren würde. Es geht dann, ja, also was auf seinem Konto landet, ist ja dann egal, ob bei den anderen auch noch was landet. Da verliert er ja nichts durch. Eine Frage von mir Ja, das Jahr der Zäsurenumbrüche, das war jetzt schon, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab, dass Manager und Trainer innerhalb von 2 Wochen dann gingen. Das ist wahrscheinlich so Hochstädter Advokat. Also fing es schon innerlich ab, ne? Vor 20 Jahren oder so, dass das nah beieinander lag. Hoffe ich jetzt keinen Quatsch. Wie gesagt, es war eine große Zäsur. Es hat sich viel geändert. Jetzt ergebnismäßig muss man ja sagen, wenn man jetzt so den, also die letzten 3 Monate nimmt und davor die 1,5 Jahre, jetzt gar nicht so viel. Da gab es jetzt noch nicht den riesigen Befreiungsschlag, weil es ja auch echt gedauert hat, bis dann mal gepunktet und vor allen Dingen gewonnen wurde unter Polanski. Ganz, ganz hypothetisch. Was glaubst du, wie viele Punkte hätte Borussia jetzt nach 15 Spielen, wenn Ceoane und Wirkus noch da wären?
Oh, also ich bin mir sehr sicher, dass es unter gar keinen Umständen diese zwischenzeitliche Serie gegeben hätte und Borussia jetzt auf jeden Fall auch nicht auf Platz 12 stehen würde. Man hat ja jetzt 16 Punkte. Ja, wir haben ja eben auch schon den Punkteschnitt angesprochen. So viel nimmt sich das bisher ja gar nicht. Klar, Ceoane hatte natürlich auch viel, viel mehr Spiele Zeit. Ich würde sagen, Borussia würde jetzt, also wenn ich jetzt tabellarisch ausdrücken würde, auf Platz 16 stehen. Und dann hätten sie 11 Punkte, vielleicht auch nur 10. Dann wären sie auf Platz 17. Aber ja, punktemäßig jetzt vielleicht gar nicht so riesig, wie man meinen könnte. Was wäre denn da deine These?
Also ich glaube, es hätte schon so eine Mainz-Gefahr gegeben, also dass man jetzt so dastünde wie Mainz, vielleicht auch etwas besser, wie du es gerade skizziert hast. Ist ja dann immer die Frage, wenn man so weitermacht und dann wären 3 Wochen vergangen, naja, dann wäre es vielleicht dann passiert. Also es ist ja irgendwie dann fast schon utopisch, dass er so lange geblieben wäre, wenn es nicht die Wende zum Positiven wieder gegeben hätte. So wie sich die Dinge, wir hatten ja dieses Irgendwas ist immer, ich weiß gar nicht, ob das war sogar nach dem Stuttgart-Spiel, glaube ich, als man dann ja ganz gut gespielt hat, auch die besseren Chancen hatte und trotzdem verloren hat, habe ich das ja so genannt, ne, dieses Irgendwas ist immer Syndrom bei Borussia. Und ich könnte mir gut vorstellen oder hätte mir gut vorstellen können, dass man dann anstatt irgendwie die Ergebnisse auch wieder hinzubekommen, einfach dann plötzlich wieder aufgehört hätte, Chancen rauszuspielen oder so. Und dann wäre es in die Richtung bergab gegangen. Also es war ja so ein bisschen, erst hatten sie zu viel Glück und sind irgendwie durchgestartet zu Beginn des Jahres. Dann hatten sie auch ein bisschen viel Pech, muss man sagen, in den ersten Spielen. Am Ende ist irgendwie alles so gekommen, wie es auch verdient, ist jetzt das falsche Wort wahrscheinlich, wie es sein sollte und wie es irgendwie auch angemessen ist im Fußball, wie die Dinge dann laufen. Wobei wir schon gesagt haben, dass es eben kurios ist, dass man nach diesem wirklich schlimmen Endspurt an beiden festhält letzte Saison, dann in die Saison geht, die ganze Vorbereitung, ganze Transferperiode mit beiden bestreitet und dann so nach diesen ersten 3 Bundesligaspielen die Reißleine zieht. Aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen alles jetzt so gekommen, wie es gut ist für den Verein.
Und wo man, wenn man mich jetzt heute am 29.12. fragt, ja doch auch positiver auf 2026 blickt, als man es mit Wirkus und Ceoane getan hätte. Wagen wir dann jetzt hier, Yannick, auch einfach so, ja, wenn du mich gerade schon nach den Punkten gefragt hast, so Endplatzierungsprognosen, die ja natürlich von ganz, ganz vielen Faktoren abhängen. Aber wenn ich dich jetzt frage, wo steht denn Borussia Ende Mai? Im Pokalfinale auf jeden Fall nicht.
Das stimmt. Ich glaube, es wird die Laune des Fußballs, dass sie 44 Punkte holen insgesamt, also einer weniger als letztes Jahr, dass sie damit aber 9. werden. Und so ein bisschen, ja, natürlich dann fast schon gemein ist, dass die eine Ausbeute reicht dann halt nicht, weil man so viele Punkte brauchte für die Einstelligkeit. Das gehört ja auch dazu. Dafür vor 2,5 Jahren kam man mit 42 Punkten nach Europa. Ich glaube, jetzt wird es am Ende ein Mittelding. Sehe es Borussia jetzt nicht komplett durchstarten, wobei ja auch, wenn man das durchrechnet, sind es 28 Punkte aus 19 Spielen, die sie noch holen müssten. Also so ein Schnitt, wo wir Borussia vom Potenzial her auch verorten würden, 1,4 bis 1,5. Deswegen wäre das jetzt mein konkreter Tipp. 44 Punkte, Platz 9. Es wird sich aber, wenn man es dann vergleicht mit dem Gefühl, mit dem Borussia aus der letzten Saison gegangen ist, wieder wahrscheinlich doppelt so gut anfühlen für alle, vor allen Dingen für die Fans.
Platz 9 Platz 9. Da sehe ich Borussia nicht. Ich würde sagen Platz 11. Mit wie vielen Punkten? Wenn ich mich jetzt an deinen 44 orientiere, dann könnten das 41, 42 sein, könnten aber auch 43 sein, wenn es so super, super eng ist. Viel wird natürlich, und jetzt ja ist die Frage, interpretieren wir da so als Begleiter und Journalisten vielleicht manchmal zu viel in so Sachen, aber ich sag, es wird einfach wirklich krass darauf ankommen, wie du jetzt aus der Winterpause kommst und dann diese, ja, wollte jetzt sagen 5 Spiele im Januar, aber eigentlich kannst du ja fast sagen, diese 3 Spiele in der englischen Woche. Also, wenn du davon, ja, wenn du da 6 Punkte holst, so, dann ist es ja auch nochmal eine ganz andere Ausgangslage, als wenn du keines der Spiele gewinnst und kann dir entsprechend auch Schwung verleihen. Und man hat ja gesehen, wenn gewisse Spieler auch zurückkommen, dass man unter Eugen Polanski durchaus auch ins Rollen kommen kann.
Ja, wenn ich jetzt, dann sind wir wieder beim Thema Rückblick auf den Beginn 25 schaue, da gab es ja diese 3 Niederlagen gegen Wolfsburg, Leverkusen und Bayern oder Bayern und Leverkusen. Da haben die Verantwortlichen gesagt, haben wir einkalkuliert, kann passieren. Und so ein bisschen hat man auch gedacht, ja, kann halt passieren, auch wenn das 1-5 gegen Wolfsburg natürlich heftig war. Und wie war es dann? Ja, man hat dann auch die Kurve bekommen. Das folgte dann unmittelbar die beste Phase. Also könnte man wieder sagen, naja, selbst wenn man jetzt alle 3 verliert nach dem Restart, kann es auch sich zum Positiven wenden. Ich bin aber eher bei dir, dass das schon mehr Aussagekraft hat, weil es eben ja auch, also es ist ja erst das 13., 14., 15. Polanski-Spiel in der Bundesliga und nicht irgendwie eins, vielleicht das 50. oder so. Deswegen ja, gerade so, wenn man sich die Gegner dann anschaut und Borussia muss es zu Hause jetzt auch mal hinbekommen und wenn dann die Leute zurückkommen, sehe ich es schon so, ja, dass es vergleichbarer ist mit diesem Block, den man ja sehr gut bestritten hat im Herbst. Da hat man davor ja auch gesagt, so jetzt beginnt irgendwie die Saison richtig. Jetzt ist der Moment, wo es dann aber auch mal hinhauen muss. Das begann dann mit dem Pokalspiel gegen Karlsruhe und an diesem Punkt hat es dann ja auch funktioniert mit diesem Doppeldämpfer am Ende. Aber wenn man jetzt diesen Trend oder diese Linie dann irgendwie weiterzeichnet, sieht es eben ganz ordentlich aus. Und das sind ja im Fußball oftmals Trends. Klar, es geht auf und ab, aber wenn so eine Linie überhaupt da ist, ist schon mal gut. Und die ist da, wird die fortgesetzt, dann ja, sind die Aussichten auch echt sehr ordentlich.
Mir wird auch gerade bewusst, dass ich ja diese Spiele, also das betrifft vor allem Augsburg und Hoffenheim, da bin ich im Urlaub und ich bin so im Urlaub, dass ich von diesem Augsburg-Spiel auch einfach erst montags Kenntnis haben werde, wie es überhaupt ausgegangen ist. Und genauso sieht es auch Mittwoch mit dem Hoffenheim-Spiel aus. Also ich werde da oder könnte erst donnerstags auf mein Handy gucken und dann hätte Borussia, ja.
Schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr? Wie und wo macht Anna Gobrecht Urlaub? Fliegt sie zum Mond?
Genau.
Ich habe mal einen Transatlantikflug gehabt, einen der wenigen in meinem Leben nach Kanada und während dieses Fluges spielte Borussia in Dortmund und das war das Spiel, in dem Christoph Kramer sein 50-Meter-Eigentor geschossen hat und das war dann so die erste Push, die ich nach der Landung bekam und da denkt man ja schon, was ist denn da passiert? Ja, mal schauen, was dein Gefühl sein wird, wenn du aufs Handy schaust.
Genau, ich werde natürlich aber, bevor ich dann wieder einsteige, viel von den Spielen gesehen haben, das gehört ja irgendwie dann auch immer dazu, damit man sich wirklich mal ein Bild macht, wie die Spiele dann gelaufen sind. Ich hätte auf jeden Fall noch eine letzte Frage an dich. Die geht aber schon wieder mehr in die Richtung Hot Take. Also du merkst, meine Fragen beziehen sich auch eher auf das, was zukünftig bei Borussia passiert. Und ja, sind tatsächlich so Sachen, wo wir irgendwann über unsere Antworten lachen können oder vielleicht auch mal richtig gelegen haben.
Ja, dann leg los.
Würdest du mir erstmal zustimmen, dass wir uns ja beide sehr gut vorstellen können, dass Eugen Polanski nächstes Jahr noch Trainer von Borussia ist, aber dass Eugen Polanski jetzt wahrscheinlich in 5 Jahren kein Trainer mehr von Borussia
nächste
sein wird.
Nächste Saison meinst du? Also nächstes Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen.
Nächste Saison, genau.
Ja, da würde ich jetzt von ausgehen, weil, also ja, das ist zu 99,9% und wenn es dann nicht so kommt, könnte behaupten, das hätte man ahnen können. Nee, sage ich, das hätte man nicht ahnen können.
So, zu welchem Bundesligist wird Eugen Polanski irgendwann mal wechseln? Also wo werden wir ihn nach der Gladbach-Zeit, vorausgesetzt, er bleibt jetzt dann erstmal in Deutschland, an der Seitenlinie sehen? Du darfst nur einen Verein nennen.
Ich darf nur einen. Ich wollte jetzt unterscheiden zwischen, er geht nach einer wirklich richtig erfolgreichen Periode oder er wird halt irgendwann so entlassen in einer Phase, wo man sagt, ja, jetzt ist auch gut, dass es vorbei ist.
Ja, kann ein großer Unterschied sein. Wobei ich da sage, dass Eugen Polanski jetzt in seinen ersten Monaten sich auch in der Außendarstellung etc. so gut verkauft hat, dass das vielleicht gar nicht die ganz große Rolle spielt. Also er sollte natürlich jetzt nicht nach 12 Niederlagen in Serie wie Urs Fischer eins entlassen werden, wobei man ja auch da sieht, man findet ja...
Das wäre witzig, weil ich würde sagen, also ich würde schon diese beiden Pfade jetzt doch...
Na gut.
Einmal den Urs Fischer Pfad sozusagen, es geht irgendwie so richtig den Bach runter, jetzt nicht schon in diesem nächsten Halbjahr, sondern an einem späteren Punkt. Dann sage ich, würde irgendwann in Mainz landen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ex-Verein, ein Verein, der auch gerne mal auf jüngere Trainer setzt oder Trainer mit noch nicht so vielen Bundesliga-Jahren auf dem Buckel, ja.
Und jetzt Hot Take bis zu, nennen wir es Ragebait.
Ja, ich weiß, auf ich kenne deine Antwort jetzt schon.
Borussia Dortmund.
Ja, war klar. würde er hinpassen, also muss man ja auch einfach so sagen, fängt ganz jetzt Emotionalität etc. mit reinnehmen. Die hat Polanski, klar, ist die Frage, wie er dann da mit dem ganz großen Ergebnisdruck umgehen würde. Da muss man ja sagen, vielleicht auch echt Gladbach in der jetzigen Situation super dankbar als erste Bundesliga-Trainerstation. Wenn man jetzt noch mal böse ist, ach, so viel falsch kannst du eigentlich gerade nicht machen nach der Seoane-Zeit.
Nee, und vor allen Dingen hat er das ja geschafft, ohne jetzt so bewusst auf eine Populismus-Schiene zu setzen. Ich finde es ja bemerkenswert, dass er auf seiner ersten Pressekonferenz abzüglich Nervosität eigentlich genauso agiert hat wie jetzt auf den letzten beiden oder so. Und das ist ja schon bemerkenswert. Und vor allen Dingen, wir kennen jetzt ja auch schon eine Weile als U23-Trainer, dass er sogar eigentlich genauso spricht und agiert wie in dieser Zeit. Das war ja immer das, was wir nicht wussten. Wie würde das am Tag X sein, wenn er dann befördert wird? Und das finde ich ist mit so eine der größten Leistungen, die er auch hinbekommen hat, dass er sich da nicht verstellt hat, dass er selbst geblieben ist. Und da sehe ich schon, ja, einfach das Potenzial, dass er das dann wahrscheinlich auch zu größeren Vereinen übertragen kann. Plus so seine fußballerische Idee, die er jetzt auch nicht so vor Dogmatismus strotzt, sondern, ne, klar, also Prinzipien sind was anderes als Dogmen für mich, sondern, also sie sind ja für ihn verhandelbar, die werden aber festgelegt und dann sollen die eingehalten werden. Nur können sie auch sehr unterschiedlich ausfallen. Und ich finde, mit dieser Art passt er halt zu vielen Vereinen. Ich sehe ja so ein bisschen, also wenn man sich die letzten Borussia-Trainer anschaut, hat er wahrscheinlich am meisten von Marco Rose, auch so was die Sprache der Spieler angeht, so die Verbindung zu den Spielern, diese Energie, das ist ja eines seiner Lieblingswörter auch, da sehe ich Parallelen. Ja, und dann sicherlich auch ein bisschen kloppig, wenn er in Dortmund auftauchen würde. Aber nochmal jetzt, ne? Ganz ruhig alle. Hanna hat eine Frage gestellt, ich habe geantwortet.
Genau, und so offen und ehrlich, wie du das hier auch off the records sozusagen tun würdest. BVB finde ich auch aus den genannten Gründen wäre irgendwann super logisch. Jetzt bin ich ja fast geneigt zu sagen, Eugen Polanski wird irgendwann Schalke-Trainer in der Bundesliga. Ihr müsstet mal sehen, wie Yannick mich gerade anguckt. Wenn auch in der Bundesliga, also das Szenario hier kalkuliere ich ein, hat mich jetzt ein bisschen gekitzelt gefühlt, weil du direkt mit Dortmund geschossen kamst. Ich würde sagen, VfB Stuttgart könnte ich mir bei Polanski irgendwann vorstellen.
Ich wollte gerade Leverkusen sagen, weil ich denke, das ist so einer, der mal ein bisschen dann wieder Feuer, also wenn Bayer vielleicht mal eine Down-Phase hatte, der dann so ein bisschen Leben reinbringt irgendwie, wenn das wieder nötig ist. Also wir reden ja auch von irgendwie 28 oder so, ne?
Und wer weiß, ob da all die genannten Vereine, Mainz ja auch so ein Ding, noch in der Bundesliga sind. Schauen wir mal. Nahe würde natürlich auch Hoffenheim liegen, aber jetzt haben wir hier schon etliche Vereine getroppt. So soll es nicht sein. Du sagst Mainz und Dortmund. Und ich sage Stuttgart.
Ja, und wenn du mich jetzt fragst, sage ich auch, dass Polanski mindestens seinen Vertrag erfüllt bis Sommer 28.
Das wäre auf jeden Fall eine Konstanz, die sich der Verein wünscht. Würde ich jetzt auch nicht dagegen wetten. Er hat ja auch, dass der in der U23 dann doch bewiesen, gezeigt, dass er auch geduldig ist. Es hätte ja durchaus die Möglichkeiten gegeben für ihn, früher mal in die zweite oder dritte Liga zu wechseln. Und ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit ihm, als er dann mal zu mir meinte, so, ja, letzten Sommer habe ich schon gedacht, ich wäre weiter oder ich wäre so bereit für den Profifußball. Und dann gab es da eine Krisenzeit mit der U23 und da meinte er rückblickend, aber genau diese Phase, wo es in der U23 nicht gelaufen ist, die hat mir jetzt, wenn ich es nochmal Revue passieren lasse, einfach richtig, richtig viel gebracht. Und ja, ähnlich könnte es ja auch laufen, wenn man vorausblickt, dass er eben auch denkt, ja, ich muss hier nicht, ich habe in Gladbach erstmal einen sicheren Job, ich habe ein gewisses Standing, ich kann hier Dinge entwickeln, habe nicht den ganz großen Druck und ja, so kann man sich ja dann auch wappnen für eine größere Aufgabe.
Plus, über den haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, in der Verbindung mit Ruven Schröder ist das für mich eine Kombi, die dann auch halt irgendwie Zukunft hat, ohne dass beide jetzt Borussia nach Europa führen müssen. Ich glaube, dass sie einfach in der Kombi, allein aufgrund ihrer medialen, rhetorischen Fähigkeiten, aufgrund ihres Charismas, dieselben Erfolge oder Misserfolge, die es unter Sioane und Wirkus gab, viel besser verkaufen können. So, es wird sich einfach, wie ich vorhin sagte, dasselbe, das Gleiche wird sich besser anfühlen. So, und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für Langlebigkeit, einfach durchzuhalten. Also auch nicht an den Punkt zu gelangen, dass die Leute sagen, einer von den beiden muss weg. So, das ist ja auch bei Schröder so. Er hat es einfach sehr geschickt geschafft, sich so zu positionieren in den ersten Monaten, ohne quasi Transfers tätigen zu müssen, dass man das Gefühl hat, ja, da ist ein anderer Wind, eine andere Ansprache. Er gibt dem Verein einfach ein passenderes Gesicht, eines, das eben auch Zukunft haben kann. Es passt dann diese Mischung aus Erfahrung und irgendwie, ja, der noch nicht vorhandenen Erfahrung als Bundesliga-Trainer bei Polanski, sodass Polanski auch irgendwie so ein bisschen besser wachsen kann und Schröder, wenn er weiter an ihn glaubt, ihn dann auch sicherlich stützen wird. Also das, finde ich, befruchtet sich wahrscheinlich auch auf positive Art und Weise und wird sich so schnell nicht abnutzen. Klar, sollte jetzt nicht irgendwie auf Platz 13 so weitergehen, 2 Jahre lang oder auf Platz 14 oder im Abstiegskampf enden. Aber selbst Mittelmaß mit so dieser Tendenz vielleicht und der Hoffnung, dass was nach oben gehen könnte, ja, wird anders verfangen.
Da haben wir euch doch jetzt einiges mit auf den Weg gegeben für 2026. Gibt es noch irgendwas, worauf wir noch zurückblicken müssen oder vorausblicken müssen, Yannick, was wir jetzt vergessen haben, was noch wichtig
ja,
wird?
Ja, wir haben ja, glaube ich, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Also, dass jetzt der Borussia-Park, was ja auch eine Zäsur ist, ab Sommer 26 Ista Borussia-Park heißen wird, ja, ist schon ein einschneidendes Ereignis, aber am Ende wird es für euren Fanalltag wahrscheinlich nicht so viel ändern und ja, sich vor allen Dingen monetär auswirken. Und wenn ihr am Stadion steht, dann seht ihr halt einen anderen Schriftzug. So, deswegen sind das so kleine Themen, die dann so ein Jahr prägen. Wir haben jetzt wahrscheinlich ganz viele Momente vergessen. Manches ist ja so am Rande angeklungen. Aber wenn ich jetzt so Trainerwechsel, Managerwechsel, die Hoffnung von Europa, der Absturz, Neuhaus, Moja, ich glaube, da haben wir schon ziemlich viel abgedeckt.
Ja, und würde mich auch mal interessieren, was ihr da draußen so über die ein oder andere These denkt. Immer im Kopf haben, wir werden wahrscheinlich über die ein oder andere Prognose selbst irgendwann schmunzeln. Gucken wir mal, schon Ende Januar wird sich das erste bewahrheiten, wer dann gegangen ist, ob überhaupt jemand gegangen ist. Way Moya ist vielleicht die erste These, die widerlegt werden kann oder die sich bestätigt mit einem möglichen Startelfeinsatz.
Ja, und den ersten Thesenabgleich, den können wir sozusagen in genau einer Woche machen. Dann melde ich mich aus Belek und ja, du auf der anderen Seite der Leitung hier in Deutschland. Und ja, wenn ihr noch ein paar Hot Takes habt, irgendwelche Fragen an uns, Wünsche, Feedback, alles, was ihr so loswerden wollt, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren tun. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an fohlenfutter@rheinische-post.de. Uns auf all unseren Social-Media-Kanälen kontaktieren, Instagram, Facebook. Wir beide sind auch bei X. Privat noch unterwegs oder sagen wir also mit privaten Accounts, posten da aber eigentlich nur beruflich. Von daher, ihr findet einen Weg, wenn ihr was loswerden wollt. Und dann würde ich sagen, einen guten Rutsch.
Einen guten Rutsch, schöne Tage. Lasst euch nicht ärgern.
Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked.
Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.